Hallo zusammen, ihr seid bei Schöner Glauben. Heute darf ich nochmal ins Steuer. Mein Name ist Doro Adrian und ich begrüße Jason in seinem eigenen Podcast. Hallo Jason.
Hallo Doro, das ist sehr schön, dass du wieder da bist.
Ich habe die Ehre, heute dich zu deinem Buch Gott kann auch nicht alles zu interviewen. Das mache ich sehr gerne. Ich wollte das sowieso lesen und jetzt hatte ich einen Anlass, es jetzt auch schon gleich und recht schnell zu lesen. Und was mich interessieren würde, ich würde gerne das Bild aufgreifen. Es gab zwei Bilder im Vorfeld. Ich habe dich bei der Book Release Party gefragt, was dein Anliegen ist mit dem Buch. Und dann hast du von den Menschen gesprochen, die in der Wüste unterwegs sind. Das ist ja so ein Bild für Menschen, die glaubensmäßig vieles hinter sich gelassen haben und vielleicht ohne eine sozusagen funktionierende Theologie weiter durchs Leben gehen oder stolpern. Also Ansätze aus der Prozesstheologie da zusammenzufassen, darzustellen, vielleicht auch anzubieten. Mal gucken, ob das eine hilfreiche Begleitung ist in der Wüste oder auch aus der Wüste raus. Und dann in deinem Gespräch mit Thorsten Dietz hat er noch das schöne Bild von dem Fluchtwagen gebraucht. Und jetzt wollen wir gucken, wie gut fährt denn dieser Fluchtwagen und sitzen die Reifen gut und ist auch die Lenkung gut eingestellt und so weiter. Ich bin ein visuell denkender Mensch und habe mir eine Skizze gemacht und ich habe ein sehr, sehr schlecht gezeichnetes Auto hier noch mir hingemalt. Da steht Fluchtwagen drüber und ein großes Herz ist auf der Seite. Also es hat mit Liebe zu tun.
Ja, voll gut. Voll gut.
Ja, ich würde gerne mit dir ein paar von diesen Grundgedanken, Ideen mal durchgehen und würde denen auch gerne ein bisschen nachspüren. Und immer fragen, was verändert sich denn, wenn man Gott, Macht, Leid, Vergebung und auch so etwas wie Hoffnung auf eine irgendwie hoffentlich gute Zukunft, wenn man das anders denkt, was verändert sich dadurch und sind das hilfreiche Ansätze? Wollen wir mal direkt bei Gott anfangen? Das durchdringt natürlich dann auch alles, ein Riesenbegriff, ein Riesenkonzept. Was würdest du sagen, was verändert sich im Nachdenken über Gott, über das Göttliche, wenn man das mit der prozesstheologischen Brille anschaut?
Ich glaube, da kann man ganz, ganz viele Fächer aufmachen. Ich fange mal an einer Stelle an, und zwar eine Sache, die mir in meinem Glaubensleben häufig untergekommen ist, das war immer diese Frage, wie erlebt man Gott eigentlich? Und ich habe sehr häufig das in Predigten wahrgenommen, dass das thematisiert worden ist. Ich glaube, diese ganze Worship-Szene, die ja jetzt weltweit ein riesenerfolgreiches, also die einen Riesenerfolg feiert in den letzten 40 Jahren, das ist Ausdruck davon, dass Menschen Gott spüren möchten und irgendwie erleben möchten. Für mich war das auch auf einer theologischen Ebene aber spannend, weil ich ja sehr ehrlich sein wollte, was das angeht. Vielleicht sagen manche, das ist kritisch. Ich denke, dass es aber auch legitim ist. Bei mir ist dann sehr häufig angekommen, ja, da betet man dafür, dass man einen Parkplatz findet und dann findet man einen und das ist dann ganz, ganz toll. Und da hat Gott dann was gemacht, jetzt überspitzt gesagt, aber es ist so ein bisschen der Klassiker. Mhm. Bei ganz, ganz vielen Dingen, die aber wichtig sind, die viel, viel essentieller sind, die, wo es um so viel mehr geht, da ist es dann auf einmal nicht der Fall. Oder ich habe diese Erfahrung gemacht, dass man so glaubenshoch hat, irgendwie wo man irgendwie sich sehr spirituell gefühlt hat, wenn man auf irgendwelchen Freizeiten war und so weiter. Naja, und die Sprache, die ich bekommen habe in meinem Aufwachsen, war häufig die ja, wir wünschen uns, dass Gott eingreift. Und ich bin ja Deutschlehrer, deswegen Sprache ist etwas, was für mich sehr wichtig ist und wo ich dann auch versuche, das sehr bildhaft mir vorzustellen. Und wenn ich höre, Gott greift ein, dann habe ich da immer das Bild davon von einem Gott, der sehr, sehr weit weg ist, der irgendwie außerhalb von Raum und Zeit, außerhalb des Universums, und das sind ja nur mal ein paar Lichtjährchen, ganz weit weg, und dann greift er von Zeit zu Zeit ein. Also eigentlich ein Lebensgefühl, was gottlos ist. Ja, und von Zeit zu Zeit, dann passiert dann doch irgendwie etwas. Und da habe ich die Prozesstheologie als etwas sehr, sehr Wunderbares erlebt, weil Gott da nicht weit weg ist, sondern Gott ist in jedem Moment wirksam, gegenwärtig, und die Prozesstheologie spricht davon, dass Gott in jedem Moment uns zu guten Entscheidungen lockt. Und deswegen ist dieses Reden Gottes in jedem Moment die Kernthese der Prozesstheologie. Das hat mich total abgeholt und hat, glaube ich, jetzt auch nicht alle Probleme gelöst, weil die Frage ist ja dann immer noch, ja, wie lässt sich sowas in der Realität eigentlich wahrnehmen und so weiter? Das sind dann spannende Fragen, aber schon allein dieser Gedanke zu sagen, Gott ist eigentlich in jedem Moment hier aktiv und Gott ist präsent im Hier und Jetzt, in jedem Moment, das ist etwas, wo die Prozesstheologie mich sehr gewonnen hat.
Ja, es gibt auch das Bild mit dem Pilzgeflecht. Das taucht auch in dem Buch auf, ne? Also mehr so das Verwobensein mit allem und das mit dem Locken und dem Ruf, das finde ich auch ein sehr schönes Bild. Also das heißt, Gott wird vom Jenseits auch ganz stark ins Diesseits geholt, was wir ja auch bei Dorothee Sölle haben und worüber wir schon gesprochen haben. Und wie ist es für dich mit dem Personalen? Ist das, löst sich das dadurch dann auch auf oder kommt das andere hinzu? Als Bild.
ProzesstheologInnen würden davon sprechen, dass Gott mehr als persönlich ist. Und das ist eine Formulierung, die ganz viel fassen kann. So, einer der wichtigsten Prozesstheologen, John Cobb, der hat das aufgegriffen, weil auch da wieder geht es um Sprache. Spricht man Gott jetzt eigentlich als so eine Art Du an? Oder spricht man von Gott mehr in so abstrakteren Sachen? Eine Kraft oder von mir aus auch eine heilige Geistkraft. Und da an sich ist die Prozesstheologie aber sehr, sehr konkret. Also John Cobb hat dann mal gesagt, dass es besser ist, Gott mit Du oder von mir aus auch mit dem He anzusprechen, also mit Er, als total abstrakt zu sprechen, weil sonst Glaube sich so ein bisschen ins Nebulöse verabschieden kann. Und das finde ich ist ein schöner Move, aber trotzdem ist da sehr, sehr viel Weite, sehr, sehr viel Breite drin. Also ich muss Gott nicht als Person, als weißen Mann im Himmel denken, sondern der ist jetzt nicht mehr im Buch drin, aber wir haben schon drüber gesprochen, Jack Caputo, der sagt, also der Ruf, da ist er sehr nah an der Prozesstheologie, das Rufen Gottes, das an die Menschheit ergeht. Da muss man gar nicht hinter. Also man muss jetzt nicht fragen, ja, wer da eigentlich.
Ja.
Da, so, ja. Von daher.
Damit sind wir auch schon beim Prozess, ne? Also der ruft ja in Bewegung und dann löst es etwas aus und dann kommt eben etwas in Bewegung. Was ich sehr schön fand, bei dir gleich in den einleitenden Worten, was du auch gerade gesagt hast, er, also John Cobb, spricht lieber von Gott als einem Er, als unpersönlich von Gott zu reden. Das überzeugt mich, schreibst du. Da Gott in der Mehrheit der theologischen Literatur als ein Er beschrieben wird, habe ich mich jedoch entschlossen, konsequent die weibliche Form zu verwenden. Das fand ich super. Das hast du so da lakonisch einfach festgestellt und ziehst es ja dann auch durch. Und da habe ich gemerkt, dass schon das etwas verändert, Bild oder in der Vorstellung. Weil das findet man natürlich manchmal, dass Gott auch als die Lebendige oder sie oder so auch umschrieben wird, aber so in dieser Konsequenz ist es mir, glaube ich, noch nirgendwo begegnet. Und ja, wie du sagst, auch eine Sprache schafft Realität und das macht dann schon einen Unterschied. Das löst automatisch das andere aus und es rüttelt automatisch schon auch an alten Bildern. Nur die Veränderung des Pronomens. Und du hast jetzt schon auch angesprochen, es hat ganz viel mit Macht zu tun. Also das berühmte Parkplatzbeispiel. Ich habe auch schon für Parkplätze gebetet, ja. Ich kenne das auch von früher. Und dass es dann aber große Themen, vielleicht unheilbare Krankheiten oder sowas gibt oder Kriege, was auch immer. Es gibt so viele große, schlimme Situationen. Da wünscht man sich das Eingreifen Gottes. Und dann geht es um die Macht und die Prozesstheologie, die versucht, Macht ganz anders zu denken. Und das finde ich super spannend, weil das so weitreichend ist. Also wenn man, da kann man so viel dran weiterdenken, weil wir ja auch ganz stark geprägt sind von bestimmten Vorstellungen, was macht es? Und ich habe überlegt, dass da der Paradigmenwechsel, den du gleich gerne nochmal beschreiben kannst, heißt ja dann, dass es nicht um eine kontrollierende Macht geht, also nicht so eine Durchsetzungsmacht, sondern, ich weiß nicht mehr wörtlich, aber ungefähr so das Locken der Liebe oder so, ne? Also eigentlich wieder so dieser Ruf. Und dann habe ich überlegt, zum Beispiel in der Erziehung mit den Kindern, also wie schnell ich dabei bin, eigentlich eine kontrollierende Macht ausüben zu wollen, weil ich möchte dann, dass etwas jetzt so geschieht und dann komme ich da rein. Und wenn ich jetzt versuche, da auf diesen anderen Pfad zu kommen, das verändert sofort was. Erzähl noch ein bisschen, wie versucht Prozesstheologie Macht ganz anders zu denken?
Ich finde das ein super Ansatz zu sagen, mal von der Alltagserfahrung da auszugehen. Also Kinder ist ein gutes Beispiel. Ich arbeite ja auch in der Schule, habe selber Kinder und merke, dass mit Zwang und mit Druck und so weiter, da lassen sich gewisse Ergebnisse erzielen, aber bestimmte Dinge auch nicht. Also es ist unmöglich, mit Druck, mit Zwang, mit Gewalt einen Menschen dazu zu kriegen, sowas wie Liebe zu entwickeln zum Beispiel. Funktioniert nicht. Oder auch nur Respekt. Das funktioniert einfach nicht. Das ist eine Sache, die funktioniert nur auf einer freiwilligen Basis, wo eine andere Art von Einflussnahme das Zentrale ist. In der Prozesstheologie würde man sagen, dass Gott nicht in der Lage ist, Zwangsmacht auszuführen, sondern nur die Überzeugungskraft zur Verfügung hat. Das ist auch recht nah an Dorothee Sölle. Dorothee Sölle sagte einmal in einem Buch, Gott kam mit keinem anderen Kapital in die Welt als mit seiner Liebe. Und Liebe ist eben so stark und so schwach, so mächtig, so ohnmächtig, wie Liebe nun mal ist. Das finde ich, da ist Dorothee Sölle sehr nah an der Prozesstheologie und das bringt es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt. Wir sind halt in einer Welt gewohnt, Zwang und Gewalt als größter Ausdruck von Stärke zu verstehen. Und die Prozesstheologie, und da finde ich, ist sie auch sehr nah an Jesus dran, die geht diesen Move nicht mit, sondern sagt, nein, die stärkste Macht in der Welt ist die Liebe, weil die Liebe bestimmte Dinge kann, die Zwang eben nicht kann. Jesus hat mal gesagt, die Regenten in dieser Welt, die herrschen mit Gewalt, aber bei euch soll es nicht so sein. Und da macht er eben genau das. Er macht eben auf der einen Seite auf diese Herrschaft, die Cäsaren der Welt haben und dann aber eben die Art und Weise, wie es in der Jesus-Community laufen soll, die ja geprägt ist von dem, wie Jesus Gott verstanden hat. Und Jesus, den Punkt vielleicht noch kurz, Jesus hat sehr wahrscheinlich eine außergewöhnliche Erfahrung mit Gott gehabt, wo wir nicht genau wissen, was war das im Einzelnen, aber die muss dazu geführt haben, dass Jesus anders von Gott gesprochen hat, als es viele Menschen in seiner Zeit gemacht haben. Jesus hat nämlich diesen Begriff Abba benutzt. Und das ist sehr, sehr spannend, weil Abba ist Babysprache, bedeutet Papa. Und damit hat Jesus eine Beziehungskomponente eingewoben in das Gottesbild und damit eben nicht dieses Gottesbild befeuert, wo Gott die gesteigerte Macht der Cäsaren ist. Also sozusagen der Insan, den ich auch in der Einleitung erwähnt habe, der hat den Satz immer geprägt, das Gottesbild, wo Gott wie Cäsar ist, nur mit einem dickeren Knüppel. Und so ist Gott, so wie Jesus ihn verstanden hat, erfahren hat und dann gepredigt hat, eben nicht. Jesus ist der Meinung gewesen, dass Gott wie Abba ist. Und das verändert das komplette Verständnis davon, wie die Macht Gottes zu verstehen ist.
Und trotzdem haben sich im Christentum diese großen, sage ich mal, Machtfantasien entwickelt, auch mit dem jüngsten Gericht. Und das hat so viel mit so einer Zwangsmacht zu tun, ne? So am Schluss haut er dann nochmal richtig auf den Putz.
Ich glaube, die Herausforderung beim Bibellesen ist, mit welchen Denkvoraussetzungen man so ein Stück weit da dran geht. Also wenn ich als Ideal habe, Gott ist wie Cäsar, nur mit einem größeren Knüppel, dann werde ich Textstellen finden, die mich da scheinbar bestätigen und ich werde auch viele andere Texte unter dieser Prämisse lesen und dann eben zum Ergebnis kommen. Es hat sich aber in der Theologie ein Gedanke durchgesetzt, der sehr breit mittlerweile auch vertreten wird. Und das ist der Gedanke, dass die Herrschaft, die Art der Herrschaft, die Gott in dieser Welt anstrebt, dass die eine völlig andere ist. Dass es die Herrschaft der Liebe ist. Und damit, dann muss man diese Texte eben ganz anders lesen. Und dann kommt man auch bei Jesus, glaube ich, ein Stück weiter. Wenn Jesus Herr und Gott genannt wird, Herr, also der Kyrios, der Herrscher, das ist ein Titel, der eigentlich nur dem Kaiser gebührt. So, aber Jesus ist ja gerade nicht so wie der Kaiser. Der hat kein Staatsgebiet gehabt. Jesus hat keine Armee gehabt. Jesus hat keine Kriege geführt. Und Jesus hat nicht zum Schwert gegriffen. Das ist eine völlig andere Art. Und trotzdem ist das, was Jesus an Einfluss gehabt hat, ist Weltgeschichte gewesen. Und da, glaube ich, kann man schon erahnen, dass wenn man versteht, dass Gottes Herrschaft anders ist, dass man da auch zu völlig anderen Ergebnissen kommen kann, wenn man in die biblischen Texte gucken kann.
Was für mich immer so eine Frage ist beim Nachdenken über Theologien und andere Theologien suchen und finden, inwiefern schafft man das, diese alten Prägungen zu überschreiben? Ist dir das gelungen? Jetzt zum Beispiel dieser Aspekt der Macht. Schaffst du das wirklich anders zu denken oder entrinnt dir das dann auch wieder? Oder ist das jetzt wie so ein neuer Grund, der da gelegt ist, dadurch, dass du dich viel mit Prozesstheologie befasst hast?
Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass manche Sachen auch ein Stück weit in die Wiege gelegt sind. Also ich habe mal gehört, dass meine Mutter mir gesagt hat, du warst schon immer liberal, auch in der Zeit, in der ich ultra fundamentalistisch unterwegs bin. Kann ich nicht nachvollziehen, aber ich habe zumindestens war diese ganze Entdeckung von Prozesstheologie und auch die deutschen AutorInnen, die so in eine ähnliche Richtung gehen, generell Theologie, Dinge, die da neu auf mich kommen, das ist etwas, was ich wie ein Schwamm aufsauge. Ich glaube, dass ich vom Grundsatz her ein sehr offen denkender Mensch bin und ich habe da nicht so diesen Struggle gehabt. Ich habe das bei vielen manchmal so wahrgenommen, dass es für einige ein ganz harter Kampf ist, irgendwelche Glaubenssätze loszulassen und dann nicht zu wissen, was kommt danach und so. Und das ist bei mir tatsächlich nie so richtig gewesen. Also kann ich jetzt jedenfalls so in der Rückschau, wüsste ich jetzt nicht. Mhm. Mein heutiges Ich erzählt sich die Geschichte, dass das nie so ein Ding war. Aber du hast ja auch gefragt, ob das trägt, beziehungsweise wie sich das weiter ausgewirkt hat. Ich glaube, dass es schon sehr, sehr viele Lebensbereiche gibt, wo ich nach der Grundüberzeugung lebe, zu sagen, ich glaube, dass Überzeugungskraft stärker ist als Zwang. Und das kostet, das ist, glaube ich, kein einfacher Weg immer, aber es ist trotzdem eine Sache, die mich in, also sei es jetzt in meinem politischen Denken, ganz viel in der Schule tatsächlich. Also in Schule habe ich über Jahre hinweg viele Ansätze kennengelernt, wo man sehr viel stärker auf Überzeugungskraft setzt und weniger auf Zwang, auf also Strafe und was damit zusammenhängt. Und fahre da ganz gut mit, muss ich sagen. Und ich habe auch ja immer wieder so die Rückmeldung bekommen, dass das eigentlich ein Stil ist, der Menschen gut tut.
Ja. Ja, und nochmal zur Prozesstheologie. Ich habe so beim Lesen gedacht, was mir da so entgegenkommt, so vom ganzen Geist her, sage ich mal, so vom, was so bei mir anklingt. Ich finde, es ist eine sehr menschenfreundliche Theologie. Also es ist sehr, hat so was sehr Zugewandtes und was Wohlwollendes. So von, ja. Das hat mir sehr gut gefallen daran. Zum Thema Macht, da geht es ja auch darum, Macht zu teilen. Und es gibt eben dieses Konzept oder den Begriff der Allmacht. Und dann geht es um die Frage, kann Gott überhaupt allmächtig sein? Und dann sagen ProzesstheologInnen, dann hätte ja der Mensch gar keine Macht. Wenn jetzt Gott alle Macht hätte, dann hätte der Mensch keine Macht, wäre ja eigentlich nur noch Marionette oder irgendwie sowas. Das leuchtet mir auch sehr ein. Und du gehst zur Paradiesgeschichte auch und sagst, dass der Baum, ist ja auch keine einfache Geschichte, die zu verstehen, dass der Baum als Symbol der Freiheit gelesen werden kann. Ich guck mal kurz, ob ich da ein Zitat vorlesen wollte. Und da möchte ich dich bitten, das noch ein bisschen zu erläutern, wie man das so verstehen kann, als eben als Symbol der Freiheit. Ich lese mal Seite 54. Vielleicht ist das der eigentliche Sündenfall, dass nämlich der Mensch den Glauben an die eigene Freiheit zugunsten einer höheren Autorität abgibt und dieser das Entscheiden komplett überlässt. Und weiter unten auf derselben Seite. Als Symbol dafür, dass wahre Gemeinschaft nur dann funktioniert, wenn einander Raum geschenkt wird, steht in der Geschichte der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Kannst du das nochmal erklären?
Das ist tatsächlich eine Sache, die stärker von mir selber kommt. Ich habe das jetzt bei keinem anderen Prozesstheologen gelesen. So, das heißt, da können die Lesenden sehr gerne auch mit mir sehr kritisch da nachhaken und mir ihre Sicht schildern. Das finde ich ist völlig nachvollziehbar. Mein Gedankengang ist ein bisschen der, dass ich aufmache auf der einen Seite eine Theologie der Kontrolle und auf der anderen Seite eine Theologie der Freiheit. Wenn ich mir angucke, wie in den ersten zwei Schöpfungsberichten Gott beschrieben wird, dann habe ich den Eindruck, dass Gott da eine kooperative Art des Umgangs mit dem Menschen pflegt. Also Gott setzt dem Menschen eben nicht eine extrem lange und detaillierte Liste vor von ethischen Dingen, die sie jetzt zu beachten haben, von Gesetzen, von Regeln, sondern es gibt eine einzige, also es gibt die Minimalzahl an Regeln. Eine einzige Sache sollten sie beachten. Ansonsten, ja, probiert's halt aus und macht euer Ding. So ungefähr. Und dann gibt's ja die Schlange. Und die Schlange, die zweifelt es an. Die Schlange zweifelt an, dass Gott eigentlich Freiheit will, sondern die sagt, Gott möchte gar nicht, dass eure Augen aufgetan werden und ihr Gutes und Böses erkennen könnt. Und das ist für mich so diese Theologie der Kontrolle, also eine Theologie, die eben davon ausgeht, dass Gott eigentlich den Menschen kontrollieren möchte. Und dass man sich deswegen von Gott emanzipieren muss, um überhaupt sowas wie Freiheit und Selbstwirksamkeit und so weiter zu erleben. So, das ist meine Idee, dass ich diese beiden Sachen aufmache und lese deswegen diese Garten-Eden-Geschichten, lese ich als eine Einladung, erwachsen zu werden in allen Dimensionen, die man sich so vorstellen kann. Das Leben selbst in die Hand zu nehmen, eigene Entscheidungen zu treffen und das aber nicht losgelöst von Gott, sondern in einer Kooperation. Das ist, glaube ich, die Idee, die für mich da draus entsteht aus dieser Geschichte.
Ich gucke noch mal ganz kurz. Ich wollte noch was zum Thema Macht. Sekunde. Ich muss kurz blättern.
Blätter mal.
Hier. Ja, genau. Da wollte ich noch was vorlesen. Genau, einfach noch mal zu den Überlegungen Macht und Überzeugungsmacht. Seite 70. Liebe ist wahrscheinlich die mächtigste Kraft, die in dieser Welt wirksam ist. Aber sie ist zugleich sehr schwach, weil sie Gewalt nicht mit Gewalt beantwortet. Und dann ein bisschen weiter unten. Wir müssen der Versuchung widerstehen, Gott als kontrollierend zu denken. Und dann zitierst du Dorothee Sölle, dass Gott ausschließlich mit dem Kapital der Liebe, das hast du vorhin gesagt, ne?
Genau.
Jedoch habe Gott, abgesehen von Liebe, nichts, womit er die Herzen der Menschen gewinnen könne. Als eine Art ansteckender Einfluss. Und nicht von Allmacht, sondern von Alltreue zu sprechen. Genau, ja, das hast du vorhin auch gesagt, auch als Beispiel noch mit der Schule. Ja, vielleicht dann zum Thema, ist auch ein Riesenthema mit dem Leiden. Und das beschreibst du ja auch, dass eben die Frage, wie kann ein allmächtiger Gott, das sind nochmal dieser Dreiklang, allmächtig, allgütig und allwissend ist es, glaube ich, ne?
Es ist immer die Frage, bei wem man nachguckt. Also es gibt diesen alten Theologen Leibniz, der hat Allgüte, Allwissenheit und Allmacht als so diese drei Attribute Gottes, die da nicht zueinander passen, hat er aufgemacht. Und ich gehe im Buch aber nicht über Leibniz, sondern ich gehe über Hans Jonas. Und der spricht statt der Allwissenheit dann von der Verstehbarkeit.
Genau. Mhm. Und das ist eigentlich die Frage, genau, wie kann dieses viele Leid in der Welt sein, wenn doch Gott so ist? Jetzt haben wir schon über die Allmacht gesprochen, dass die in der Prozesstheologie aufgegeben wird oder einfach die Macht ganz anders verstanden wird. Aber das Leid ist, trotzdem es bleibt, da einfach ein Riesenthema, und das möchten Menschen gerne auch in Einklang bringen mit ihrer Theologie. Was für einen Zugang hast du da bei der Prozesstheologie gefunden?
Hm. Im Buch gehe ich da so verschiedene Schritte meiner eigenen inneren Reise durch. Also Menschen, die mir begegnet sind, wie in Predigten, oder es hat bei uns an der Schule mal den Sally Perell gegeben, der Hitlerjunge Salomon. Und das waren alles so Dinge, die mich beeinflusst haben, wo ich zum Nachdenken gekommen bin, Bücher, die ich gelesen habe, Jerry Sitzer zum Beispiel. Und das hat alles immer so Angebote gegeben. Du könntest das Leid in der Welt so verstehen. Ja, zum Beispiel als Gottes Art, die Menschheit aufzurütteln und vor der Hölle zu warnen. Oder das Leid ist Gottes Erziehungsmethode, um irgendetwas uns beizubringen und uns irgendwie zu besseren Menschen zu machen. Oder Leid als Möglichkeit, um Menschen für das Evangelium zu öffnen. So, das sind alles Möglichkeiten gewesen, die mir im Laufe meines Erwachsenwerdens untergekommen sind, und die haben mich eigentlich immer frustriert zurückgelassen. Und ich hatte da schon häufig so ein sehr ungutes Gefühl, weil ich auch immer gemerkt habe, auch wenn ich es nicht so ganz in Worte fassen konnte, irgendwas stimmt daran nicht und irgendwie ist das unbefriedigend. Und wenn man mal zweimal drüber nachdenkt, dann ergibt es auch absolut keinen Sinn. Also warum sollte das Leid in der Welt so eine Art Erziehung sein? Und dann sagen die gleichen Menschen aber auch immer, ja, ich weiß aber auch gar nicht, warum Gott das jetzt zulässt. Also das ist ja im Prinzip wie ein Lehrer, der dir das Ziel nicht sagt.
Ja.
So, das ergibt keinen Sinn. Also wenn du eine Lektion lernen sollst und am Ende noch nicht mal weißt, welche Lektion das ist, dann ist das eine schlechte Pädagogik. Und bei all diesen Dingen, das hat mich einfach nicht befriedigt. Und am Ende ist dann die Antwort, die über all dem steht, ist dann häufig die gewesen, dass man sagt, ja, wir wissen es halt nicht, weil Gott hat...
Wir verstehen Gott nicht.
Das ist so. Mhm. Tom Orton nennt das die Mystery Card, so eine Art Joker. So, ich habe mich im Buch nicht getraut, aber ich sag's hier, ich glaube, das ist ein Fingerhut, also diese Hütchenspielertricks. Das ist einfach ein Hütchenspielertrick. Weil im Grunde wird da so ein bisschen so eine optische Täuschung gemacht, und dann verschwindet aber etwas, ohne dass man es mitkriegt. Und das, was verschwindet, ist die Fähigkeit, das Böse beim Namen zu nennen. Da so argumentiere ich im Buch, und da gibt es auch andere Theologen, die das so sehen.
Und was meinst du genau damit, das Böse beim Namen nennen?
In meinen Lesungen benutze ich ein Zitat, das aus einem Buch stammt von John Piper. Das hat es nicht mehr ins Buch geschafft, aber das erklärt das, glaube ich, ganz gut, weil er sagt da drin, dass der Holocaust letztendlich von Gott bewirkt ist. Dass Gott das nicht nur zugelassen hat, sondern dass Gott das herbeigeführt hat. Talbot ist das, der das gesagt hat, aber in dem Zitat in dem Buch von John Piper. Und da ist für mich der Punkt, dass je höher man die Souveränität Gottes hängt, also die Allmacht, die Fähigkeit Gottes, Dinge zu kontrollieren und Zwangsmacht auszuüben, also zu überwältigen letztendlich. Je höher man das hält, desto stärker oder desto unmöglicher wird es eigentlich, dann zu sagen, dass etwas gegen den Willen Gottes passiert und dass etwas da ist, was Gott nicht zugelassen hat. Also Gott muss ja dann irgendeine gute Idee haben damit. Also wir kennen, das ist so ein bisschen wie eine Operation. Also bei einer Operation, da weiß ich jetzt auch nicht, was der Arzt da genau macht, das verstehe ich nicht. Aber dass das Ganze irgendwie was Gutes hat, das weiß ich. So, und deswegen, das, was unstrittig ist, sind die guten Absichten Gottes. So, aber das im Umkehrschluss macht aus dem Holocaust eine gute Idee. Und ich spreche mal davon, in Anlehnung an Sally Perel, dass alle Antworten, die wir entwickeln, um die Leitfrage irgendwie zu beantworten oder da einen Umgang mitzufinden, die mücken sich am Ende am Holocaust rechnen. Also da ist die Frage, was würde ich Sally Perel schreiben, wenn er heute noch leben würde? Er hat nämlich damals in der Schule dann gefragt und gesagt, ich kann keine Antwort auf die Frage nach dem Leid, warum? Aber wenn ihr eine wisst, schreibt mir doch einfach mal. Und da habe ich dann immer gesagt, also das muss der Test sein, der Holocaust-Test, ob eine Antwort dem genüge ist. Und wenn am Ende aber der Holocaust letztendlich eine gute Idee ist, ich aber nur wie beim Arzt nicht weiß, was jetzt genau da Gott da rumoperiert, aber eigentlich ist es eine gute Sache, dann fällt diese Antwort für mich raus. Und das meine ich eben damit, ein Hütchenspielertrick. Eigentlich ist sogar der Holocaust eine gute Idee und das geht eben nicht.
Ja, ich zitiere nochmal aus deinem Buch, Jason, Seite 34. Wir wissen, dass ein göttlicher Plan, der sich das absurde Leid in der Welt zunutze macht, ein schrecklicher Plan ist. Man muss eine Menge Kraft aufbringen, um diese Erkenntnis beiseite zu schieben. Das ist genau das, ne?
Ja.
In seiner Abschiedsvorlesung hat unser Professor für Dogmatik da gesprochen über das Tragische und Sinnlose. Das hat mich sehr daran erinnert, was ich jetzt bei dir auch über das Leid gelesen habe. Und er sagt, dass das in der Theologie viel zu wenig behandelt wurde. Das, was einfach tragisch und sinnlos passiert ist. Und das schreibst ja auch du und das sagt er auch so in etwa, dass auch selbst der Tod Jesu am Kreuz tragisch und sinnlos war. Und es gibt ja da viele Opfertheologien und eben gerade aus dem ganzen evangelikalen Spektrum kennen wir natürlich ganz andere Deutungen, dass das irgendwie zum Plan Gottes gehört. Und er sagt, nein, das ist tragisch und sinnlos. Und du schreibst ja auch in Anschluss an andere ProzesstheologInnen, dass es schön gewesen wäre, wenn Jesus 80 Jahre alt geworden wäre und noch ganz viel hätte auf der Welt wirken können. Und das ist jetzt wirklich ein Paradigmenwechsel auf jeden Fall gegenüber den Theologien, die wir so aus den freikirchlichen Prägungen kennen. Wie verstehst du das jetzt, gerade die Sache mit dem Sterben Jesu und was hat jetzt Gott damit zu tun oder nicht zu tun und welche Rolle spielt dann das Leid und wo ist dann Gott in dem Leid und was davon will er und was davon erträgt er und ja.
Ich glaube, die Frage ist, ob Gott in der Welt wirksam ist, indem er sich des Mittels von sowas wie einer Kreuzigung bedient. Also benutzt Gott in dieser Welt Gewalt, benutzt Gott Schmerz, benutzt Gott so. Ist das in seinem Methodenpool, ist das ein Werkzeug, was er benutzt? Oder sie? Ich merke, ich benutze den Begriff eher häufig, wenn ich über ein Gottesbild rede, was sowas macht. Und sie benutze ich häufig dann, wenn es eine andere Form von Macht damit verbunden ist. Ich glaube, dass die Kreuzestheologien, die sehr häufig genannt werden, die verstehen das so, dass eben das Kreuz ein Werkzeug oder vielleicht das mächtigste Werkzeug in Gottes Werkzeugkasten ist. Und da würde ich eben sagen, nein, das ist nicht so. Ich verstehe Jesus als einen Menschen, der Gottes Locken nach einer gerechten Welt stärker umgesetzt hat als wahrscheinlich alles, was wir ansonsten in der Menschheitsgeschichte so kennen. Und Jesus hat dann auch in einer Zeit gelebt, wo sein Einsatz für eine gerechte Welt, er nannte das Reich Gottes, wo das ein unheimliches Momentum geschaffen hat. Und dieser Einsatz für diese neue Welt ist eine Provokation der Mächte gewesen. Also der Mächtigen, der Römer, der jüdischen Elite, die durch Ausbeutung und die durch Unterdrückung in Israel damals ja sehr viel Unheil angerichtet haben. Wenige Menschen sind dadurch sehr reich geworden und haben das dann auch noch im Tempel zelebriert. Und ich glaube, dass der Ruf Gottes nach Gerechtigkeit, dass der am Ende mit einem Preis daherkommt. Nämlich der Preis ist, dass Jesus im Grunde die Mächte konfrontieren musste. gewaltlos und in Liebe, aber es musste eine Konfrontation geben. Und ProzesstheologInnen, vor allen Dingen mag ich da sehr John Cobb, der spricht davon, dass die Art und Weise, wie Jesus das gemacht hat, ist, dass er eine Community ins Leben gerufen hat, wo diese unterdrückerischen Ideen über transformiert worden sind. Und diese Menschen, diese Community von Jesus, die haben das anders gelebt. Da waren die Menschen vom Rand, waren nicht unten, sondern die waren mittendrin. Die gehörten dazu. Männer und Frauen waren auf Augenhöhe. Sklaven konnten dazugehören. Und diese neue Community, diese Art zu leben, hat derart eine Anziehungskraft gehabt, dass da ganz verrückte Leute dabei waren. Da waren Simon der Zelot, ein Terrorist, war dabei. Da war ein Zolleinnehmer, einer, der mit Rom kooperiert hat, war dabei. Es war unfassbar attraktiv. Viele Menschen haben Jesus zugetraut, dass er die Wende bringen würde. Und diese Konfrontation der Mächte, die bei Jesus vor allen Dingen durch diese Community und durch seine Predigt entstanden ist, die hat dazu geführt, dass die Mächte irgendwann mit Gewalt zurückgeschlagen haben. Das ist die Konsequenz gewesen. So, ich glaube, dass Gott in Jesus war und dass Gott im Leben von Jesus präsent war, wie sonst wahrscheinlich sehr, sehr selten. Aber das bedeutet nicht, dass alles da, was da am Kreuz passiert ist, dass das ein Plan Gottes war, dass Gott sich also der Gewalt bedient hat. Sondern ich glaube, dass Gott da aktiv war, indem Gottes gewaltfreie, lockende Liebe, die auch Römern und allen möglichen da gegolten hat, dass die aktiv gewesen ist. Und die hat ja auch gewirkt. Also wir lesen ja in der Bibel, dass es nach der Kreuzigung, dass es Leute aus dieser jüdischen Elite gegeben hat, die im Nachhinein dann gesagt haben, ich glaube an diesen Jesus und die dann Dinge verändert haben. Es wird erzählt von Römern, von Leuten, die eigentlich auf der Seite Roms waren, die eine Bekehrung erlebt haben. So, aber ich vertrete da eine Kreuzestheologie der Gewaltlosigkeit. So würde ich es nennen. Und dann ist das Kreuz am Ende nicht heilsbedeutend, sondern das, was Heil bringt, ist Gottes gewaltfreie, versöhnende Liebe, die in jedem Moment da ist. Gott ist ja nicht auf einmal durchs Kreuz jetzt liebevoll geworden, sondern das war ja schon immer da. Aber diese Liebe, die hat eben auch diesen Ruf zur Gerechtigkeit. Und das sind dann eben diese Transformationsprozesse, die dann entstehen. Und dann ist das Kreuz ist dann ein Resultat daraus gewesen. Aber es ist kein Plan Gottes in dem Sinn. Ich glaube, es wäre ganz toll gewesen. Ja, es wäre, glaube ich, die ideale Version wäre wahrscheinlich gewesen, wenn Pilatus in diesem Gespräch mit Jesus, wo es dann darum ging, ja, was ist schon Wahrheit? Ich glaube, dass das Beste wäre gewesen, wenn Pilatus da sich hätte von Gott locken lassen können und es eine andere Lösung gegeben hätte. Und ja, so, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. So, aber Jesus hat verschiedene Optionen gehabt und er hat eben die Option gewählt, die Integrität, die dem Gerechtigkeitsruf Gottes gefolgt sind, und das ist dann die Geschichte gewesen.
Ich lese da nochmal was vor. Seite 39. Ich denke, dass Gott alles versucht hat, um den Tod Jesu zu verhindern, aber letztlich konnte Gott Jesus nicht retten. Die Botschaft des Kreuzes ist nicht, dass Gott auch im Leid die Strippen zieht, sondern dass Gott sich auch durch die dunkelsten Seiten der Menschen nicht davon abbringen lässt, die Welt zu lieben. Ja, das fand ich ja sehr gut zusammengefasst. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal eingefügt. Ich finde, dass du es wirklich sehr gut geschafft hast, auf ja doch nicht so vielen Seiten sehr umfassend, sehr viele Themen sehr gut verständlich zusammenzufassen. Also,
das ist schön.
Wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen, was ja, finde ich, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also, ist dir wirklich sehr gut gelungen. Merkt man auch, dass du da viel drüber nachgedacht hast.
Ich glaube, man hätte ja verschiedene Themen, also ich glaube, man hätte auch ein komplettes Buch über Allmacht schreiben können oder ein komplettes Buch über Leid. Und mein Anliegen war aber ein Stück weit zu sagen, es gibt jetzt die Möglichkeit, ein anderes Paradigma zu wählen, eine andere Art, über Gott zu denken. Aber das bedeutet ja für unterschiedlichste theologische Fragestellungen irgendetwas. Ja. Ich wollte den Lesenden die Möglichkeit geben, da einen breiteren Überblick zu bekommen. Mhm. Ich glaube, die Leute sind in der Lage, dann selber auch weiterzudenken. Aber ja. Prozesstheologie hat eben nicht nur dieses eine Thema Leid, ja, sondern da gibt's einfach ganz, ganz viele Themen. Und vieles davon, glaube ich, ist es wert, zu durchdenken und zu durchsprechen. Ich zitiere Thorsten Dietz, der meint, ab jetzt ist es strafbar, sich da nicht auszukennen.
Ja, genau. Das stimmt. Und du schreibst ja auch, dass es erstaunlich wenig rezipiert wird in der deutschsprachigen Theologie. Und mir ist es ja auch fast gar nicht begegnet. Wobei, doch Gedankengänge habe ich so bei unserem Dogmatik-Prof auch gehört. Aber nicht unter diesem Label. Lass mich kurz überlegen. Wir waren jetzt gerade bei dem, dass das dann eine Konsequenz war von diesem Locken, also die Macht der Liebe sozusagen. Und du schreibst ja auch, dass das auch ein Risiko mit sich bringt. Und dein Buch heißt ja auch provokant, Gott kann auch nicht alles. Das heißt, es kann so oder so ausgehen. Und wenn man das konsequent weiterdenkt, kann es auch mit der Welt so oder so ausgehen. Man verabschiedet sich von diesem Mantra, God is in control. Ne? Gott hat die Kontrolle. Wie oft habe ich das schon gehört? Gott hat am Ende die Kontrolle, auch wenn wir es jetzt nicht verstehen. Aber dann löst sich spätestens das in dem Jenseits dann ein, dieses Versprechen. Und davon nimmt diese theologische Schule ja Abstand und sagt, nö, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Also irgendwie auch eine gewisse Art von, finde ich, Gelassenheit oder ich weiß nicht, wie man es dann benennen kann, aber man muss es nicht so zurechtbiegen, dass es dann am Ende alles gut wird. Aber das reicht manchen nicht. Die wollen schon gerne so eine Art Garantie, dass es dann am Ende dann doch zurechtgebogen wird. Wie geht's dir denn damit?
Naja, ganz persönlich geht's mir da so mit, dass ich dieser Aussage God is in control und das wird schon alles, dass ich dem nicht getraut habe. Also nicht im Sinne von, dass ich jetzt, also wenn es jetzt sowas wie Allmacht geben würde, also wenn Gott hier die Fähigkeit hätte, das alles, den ganzen Klimawandel und das alles so mit einem Schnips irgendwie hinzubiegen, so dass es zum guten Ende führt. Ich kann mir das denken. Ich kann das denken auf eine Weise, aber ich habe gesehen, wie Menschen das als so eine Art, tja, wie soll man das nennen? Es ist so eine Beruhigungspille gewesen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel einmal die Situation gehabt, ich habe mit Marco Jeske habe ich gesprochen. Irgendwie nachts um 3:30 in Heidelberg in irgendeiner Spelunke. Da haben wir über Prozess. Marco Jeske, der war bei mir im Podcast, der ist früher Pastor gewesen, der Sapson in der Gemeinde, wo ich jetzt bin.
Macht ihr so Paarberatung oder sowas, ne? Oder Coaching?
Oh, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass der...
Nee, dann war das jemand anders.
Der ist definitiv Theologe. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er mit seiner Diss noch irgendwie dran ist. Ah, Marco, wenn du das hörst, es tut mir so leid. Wir müssen sowieso noch mal ein Bierchen trinken. Aber die Story geht eigentlich die. Wir haben da über Prozesstheologie gesprochen und der Marco hat dann den Satz gesagt, ich glaube, wenn ich das in meiner Gemeinde predigen würde, ja, also dass die Zukunft offen ist und dass wir es wirklich versemmeln können, das würden die Leute nicht aushalten.
Ja,
das wäre eine Überforderung für die. Ne?
Also das verkauft ja auch das Christentum eigentlich, so diese Trostbotschaft. Und das wird dann schon, egal wie schlimm es wird dann schon gut. Also das aufzugeben, da gibt man schon viel auf.
Ja, für mich war aber die Sache die, dass ich diese Spannung nicht zusammengekriegt habe, dass nämlich dann auf der anderen Seite diese ganzen Klimathemen, wenn man sich da weiter mit auseinandersetzt, dann ist das ja wirklich zum Verzweifeln. Das ist ja wirklich krass, was da auf uns zukommt. Und die Wirkung, die diese Art von Theologie, dieses God is in control, die das hat, das ist eine Beruhigungspille, aber es führt ja eben nicht dazu, dass die Leute mit anpacken in einer größeren Art und Weise, sondern das, was mir häufig vorgekommen ist, was ich auch in der Theologiegeschichte da immer wieder gesehen habe, ist ja dieses, ja, wir müssen gucken, dass die Seelen gerettet werden. So, aber die Welt, ja, das wird Gott alles wieder neu machen.
Die ist dann sowieso irgendwann verloren, ne?
Ja, und das war für mich die Sache. Das hat mich eigentlich, also wenn Leute von God is in control geredet haben, ich habe verstanden, dass das für sie eine Entlastung ist. Für mich war das Stress, weil ich gesagt habe, Leute, ihr lasst euch hier beruhigen. Und das führt dazu jetzt auch in einem größeren politischen Raster. Also die Evangelikalen in den USA wählen zur absoluten Mehrheit einen Präsidentschaftskandidaten, der gesagt hat, dass der Klimawandel ein chinesischer Hoax ist. So, wo ich denke, Heimatland, das ist wirklich ein Problem. Und das hat mir Stress gemacht. Deswegen, ich bin weit weg davon zu sagen, dass das beruhigend ist für mich. Dieser Gedanke. So. Ich glaube nicht, dass damit alles gesagt ist. In der Prozesstheologie wird ja gesagt, die Zukunft ist radikal offen. Und es wird dieses Moment des Kairos stark gemacht. Also, ich glaube, im Deutsch übersetzt würde man sagen, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. So, also sprich, prozesstheologisch
gesprochen. Die Zeit ist reif.
Die Zeit ist reif, aber auch es gibt Möglichkeiten umzukehren sozusagen. Es gibt Möglichkeiten, dass wir an dieser großen, zum Beispiel jetzt Klimakatastrophe noch was machen. So, also die Prozesstheologie ist da, ich finde so ein bisschen wie Fridays for Future, die auch sehr stark diesen Drive haben. Es ist auf der einen Seite alles hoffnungslos, aber wir können ja was machen. Und so, da habe ich eine Geisteshaltung wahrgenommen, die sehr prozesstheologisch, glaube ich, ist. Und damit kann ich sehr, sehr viel mehr als mit dieser Beruhigungspille. Auch weil ich sagen muss, so ein bisschen klingt das ja auch nach einer Vertröstung, nach so einer psychologischen Geschichte, wo ich dann fragen würde, bewahrheitet sich das eigentlich im Leben? Oder ist das einfach nur etwas, um mich vor der Realität zu schützen? Und ich möchte ehrlich sein, ich möchte mir die Welt angucken und möchte eben nicht sagen, der J, der richtet das alles wieder, das ist schon okay, muss dich nicht aufregen. Nee, ich möchte da schon ehrlich hinsehen und möchte sagen, die Lage ist, wie es ist und dass es uns noch nicht so hart trifft, ist eine Folge von Privilegien und von vielen Dingen, wo man auch nochmal kritisch drauf gucken muss. Naja, ich komme schon wieder ins Predigen hier.
Ja, ich merke das schon. Missionalisen da.
Vielleicht letzter Punkt noch. Das Schöne ist ja, dass ich demnächst eine Lesung habe, genau in der Gemeinde. So, und deswegen wird sich feststellen, ob Marco recht gehabt hat, ob das für die Leute eine Überforderung ist. Ich habe das Gefühl, dass wir da gut miteinander unterwegs sein werden und ein gutes Gespräch haben werden. Aber ich werde berichten. Mal gucken. Die Geschichte kommt noch.
Also du hast gesagt, was bewirkt das, oder das wollte ich auch so ein bisschen als roten Faden für das Gespräch haben, was ist dann der Impact, ne, von der einen und von der anderen Theologie? Und das eine hast du gesagt, Beruhigungspille, und wenn es radikal offen ist, dann kommt es viel, viel mehr auf die Menschen an, und das ist ja auch wieder auch söllemäßig, und das bringt mich jetzt auch nochmal zu dem Gottesbild, also es ist ja viel mehr dieses Bild, wie soll ich das sagen, dass es jetzt nicht plump klingt, also so Gottes Wirken in dieser Welt, und all das wird ja dann auch erst zu Gott. Also diese viele Bewegungen und das, was in Menschen aktiv ist und so weiter. Und vielleicht können wir dem ja noch so ein bisschen nachspüren, weil das für mich sehr ein überzeugender Ansatz ist, auch rund um dieses ganze Klimathema des Menschen. Und das glaube ich auch, erst wenn sie das auch spüren oder erleben, dass sie wirklich Teil des größeren Ganzen sind, also das kann man ja auch nicht theologisch ausdrücken, erst dann bewirkt es auch ein bestimmtes Handeln, also wenn wir Verbindung spüren, und jetzt ist das ja eine theologische Richtung, die ganz stark auf dieses Thema der Verbundenheit und ja, in Bewegung kommen, in den Prozess kommen, etc., pp., darum geht es, und das empfinde ich als riesigen Paradigmenwechsel in der Tat. Ich guck mal, ob ich jetzt hier noch eine passende Stelle habe.
Dann guck mal schnell, dann sage ich noch schnell einen Satz dazu. Spannend ist, dass John Cobb in den 70er Jahren, also lange bevor es die Grünen gab, hat er bereits eine Ökotheologie entwickelt. Und das kommt genau daher. Es ist ein großer Trugschluss, wenn wir so eine zu stark individuelle Weltsicht haben. Ja, so nach dem Motto, wenn es mir hier gut geht, und irgendwelche Menschen auf der südlichen Halbkugel der Welt ihren Lebensraum verlieren, weil es da zu heiß oder sonst nicht bewohnbar ist. Ja, das sind getrennte Sachen. Die Prozesstheologie, das Prozessdenken geht von der Verbundenheit aller Dinge aus. Und ich glaube, dass wenn man sich ein bisschen so mit Geografie und mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen und mit Ökologie und so weiter auseinandersetzt, da bleibt dann am Ende von diesem Individualismus nicht mehr viel übrig. Es wird uns auch einholen, weil wir alle miteinander verbunden sind. Also wenn Bienen aussterben, hat das einfach einen krassen Effekt auch auf uns. Das hängt alles miteinander zusammen. Und das denkt Prozesstheologie sehr, sehr stark. Und wie gesagt, also John Cobb bereits in den 70er Jahren hat er das angestoßen, was ich eine großartige Leistung finde.
Ja, eine Begrifflichkeit habe ich mir noch rausgeschrieben, die Welt als Körper Gottes. Mhm. Das gehört ja auch dazu. Und bei dir im Buch, das ist jetzt die letzte Seite, die ich mir hier rausgesucht habe, Seite 107.
Ich finde, du hast tolle Zitate rausgesucht. Ich finde es sehr, sehr schön.
Du hast tolle Zitate geschrieben, ja.
Ja, danke.
So, also Seite 107. Laut Prozesstheologie ist Gott in jedem Moment aktiv und daher in einer ständigen Verbindung mit der gesamten Schöpfung. Genau, jetzt kommt auch nochmal der Körper Gottes. Verstehen wir die Welt als den Körper Gottes, dann hat Diskriminierung keinen Platz. An dieser Stelle ist Prozesstheologie gut an das Thema Menschenrechte und feministische Anliegen und so weiter anschließbar. Dann nochmal ein Sprung. Doch wenn alles mit allem verbunden ist, dann macht es auch einen Unterschied, ob andere leiden. Und noch weiter unten, diese Gedanken stellen allerdings so manche christliche Grundüberzeugung auf den Kopf, denn die biblische Story wird häufig von dem Gedanken des Getrenntseins bestimmt. Und dann geht es um den Begriff der Sünde. Da müssen wir jetzt nicht mehr so vertieft drauf eingehen, weil die Leute sollen ja dein Buch kaufen. Aber das finde ich wirklich sehr interessant, dass das da radikal andere Ansätze sind. Und zum Schluss möchte ich gerne noch fragen, man könnte doch jetzt auch einfach sagen, man folgt der Prozessphilosophie und nimmt da viele gute Gedanken mit über geteilte Macht, über die Überzeugungskraft der Liebe, über das Verbundensein von allem, was lebendig ist. Und man könnte ja dann auch Gott hinter sich lassen.
Ich würde da zwei Fässer aufmachen. Das eine Fass ist so ein bisschen persönlicher. Ich kenne auch Zeiten, wo der innere Atheist sehr, sehr lautstark ist, wo ich mich frage, ob diese ganze Sache mit Christentum und Gott und so nicht völliger Blödsinn ist. Und die Prozesstheologie schafft mir auch für solche Zeiten Platz. Also ich gehe in dem Buch auf Wieman, weiß ich, wie da ausgesprochen wird. Das ist ein Philosoph, der das Prozessdenken sehr schnell aufgegriffen hat und dann auch theologisch fruchtbar gemacht hat. Und übrigens hat Martin Luther King über Wieman promoviert und hat den verglichen mit Paul Tillich. Also auch Martin Luther King war sehr, sehr nah dran an der Prozesstheologie. Und Wieman ist jetzt einer, der versucht, Gott als einen Begriff für einen rein innerweltlichen Prozess zu machen. Nämlich für den Prozess, dass hier Wertschöpfung entsteht, so kann man es vielleicht nennen. Also im Prozessdenken sagt man Value, Wert entsteht. Ja, Höherentwicklung, komplexere Systeme entstehen und so weiter. Das wird gewertet und dann da erkennt man dann diesen innerweltlichen Prozess, wie man dann Gott nennen kann. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil es mir eben Platz gibt für Phasen, wo ich sage, also an viel mehr kann ich nicht glauben. Also ich könnte prozessdenkender sein, auch wenn die Gottesidee im Groben für mich nicht mehr plausibel wäre.
Also ich habe es nicht ganz verstanden. Also bedeutet das, dass diese ganzen Prozesse sozusagen, die da Menschen beobachten, die kann man auch ohne das Konzept Gott beschreiben, aber man kann es auch göttlich nennen?
Also da ist so ein bisschen die Idee, Gott als Begleitung der Evolution, als Entwicklungshelfende, wenn man so will. Mhm. Und dieser Prozess, dass sich eben komplexere Systeme, das Bewusstsein entsteht aus Nichtbewusstsein, dass das alles sich entwickelt, da würde eben, wie man dann sagen, ja, das können wir Gott nennen. So jetzt mal ganz, ganz platt gesagt. Aber eben als innerweltlicher Prozess, so nach dem Motto, diese Höherentwicklung ist einfach in der Welt angelegt, da gibt's jetzt nichts Externes oder darüber Transzendentes, was irgendwie lockt, sondern das ist einfach in der Welt angelegt, fertig. So, das beschreibt er so ein bisschen so. Und die Prozesstheologie an sich würde aber eben sagen, Gott und Welt sind sehr stark miteinander verwoben, aber Gott überragt das Universum. Also Gott ist nochmal transzendent. Da wird nicht wie im Pantheismus gesagt, Gott und Welt ist gleich, sondern Gott überragt die Welt. Das auf jeden Fall, das würde man in der Prozesstheologie so sagen. Wiemann würde das nicht sagen. Wiemann ist ein Materialist, der sagt, es gibt die Welt und in der Welt ist Entwicklung mit drin. Kann man jetzt Gott nennen, aber im Grunde ist er Materialist. Genau. Und auch John, der Martin Luther King, der hat dann gesagt, also Wiemann in Ehren, aber das kann man nicht mehr christlich nennen, so ungefähr. Da ist er sehr gegen gewesen. Und das hat sich aber auch dann letztendlich nicht durchgesetzt, glaube ich, in der Prozesstheologie. Aber vielleicht noch ein Satz, ist ganz spannend. Der John Cobb, von dem ich jetzt schon mehrfach erzählt habe, der ist mittlerweile irgendwie 98, 99 oder so. Und der tourt mittlerweile extrem viel durch China. Weil in China ganz, ganz viele Institute oder so das Prozessdenken aufgegriffen haben, ohne jetzt da aber die Gottidee, also das Transzendente mitzunehmen. So, aber trotzdem fangen die an, mit dem Prozesstheologen da zu diskutieren. Das ist eine ganz, ganz wilde Sache. Also Prozessdenken ist in China wohl auch ein Ding. So, wild.
Mhm. Ja. Spannend. Und wenn wir jetzt nochmal zu diesem Bild von dem Fluchtwagen kommen, funktioniert das für dich? Also vielleicht hinkt auch das Bild, aber ist das jetzt ein Auto, in dem du jetzt weiterfährst und wo du findest, ja, das beantwortet jetzt meine Fragen doch deutlich besser als andere Theologien und was dich vielleicht auch dazu bewegt zu sagen, ja, ich bin noch in diesem Christentum auch irgendwo beheimatet?
Absolut. Für mich ist es immer so ein Schmerz zu sehen, dass es Menschen gibt, die ihren hergebrachten Glauben, in dem sie aufgewachsen sind, da können die dann nichts mehr mit anfangen und dann ist keine Alternative da. Und deswegen auch tatsächlich für diese Menschen mein Buch, weil ich glaube, dass die Prozesstheologie da eine breite Alternative geben kann. Also es ist eben nicht so, dass da an einer Ecke oder an einer Kante vielleicht ein bisschen Schriftverständnis wird irgendwie nochmal konfiguriert oder so. Nein, sondern es ist schon ein breites Angebot, wo sehr, sehr viele Themen, sehr viele Fragen anders gedacht werden. Was anschlussfähig ist für die ganzen feministischen Themen, was anschlussfähig ist für diese Öko-Themen, was aber gleichzeitig sehr spirituell ist. Also die Kernidee ist ja das Rufen Gottes. Das ist hochspirituell. Das ist eben nicht dieses Kulturchristentum, wir machen jetzt noch irgendwie Posaunenkonzerte und Bach und so, weil das ist irgendwie noch wichtig und nennen das Christentum. Nee, das ist hochspirituell, das ist sehr, sehr tief. Da geht's darum zu gucken, wie kann ich Gott in jedem Moment wahrnehmen. Und diese Mischung, die finde ich extrem gut, muss ich sagen. Es passt gut zum historisch-kritischen Denken, weil die historische Entwicklung sehr, sehr wichtig genommen wird. Ich finde, es am Ende ist es tatsächlich auch eine hoffnungsvolle Geschichte. Also, weil dieses, die Zukunft ist offen, das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist eben auch, ja, die Zukunft ist offen, aber Gott wird nie aufhören, die Welt zu lieben und neue Möglichkeiten zu geben. Gottes Treue und Gottes langer Atem ist das, was dem entgegensteht und was man, glaube ich, als Anker für die Seele nehmen kann. Also ich vertraue eben nicht darin, dass Gott einen größeren Knüppel hat und zur Not hier irgendwie für Ordnung sorgen kann, sondern ich glaube, dass Gottes Liebe den längeren Atem hat und dass Gottes Überzeugungskraft die stärkste Macht ist, die es gibt. Und da rein die Hoffnung zu setzen, ist, glaube ich, eine gute Idee.
Ich habe beim Lesen gedacht, das ist wirklich so ein, nicht nur ein Rereading Christianity, sondern also eigentlich wie so ein Update. Also dass diese verschiedenen Themen nochmal auf ganz andere Füße gestellt werden. Und deswegen finde ich das auch sehr interessant. Und wenn ich dir so zuhöre, ich hätte gar nicht gedacht, dass du so fromm bist. Habe ich schon beim Lesen auch gedacht, so, oh ja, so, und das klingt echt, ja, fast schon missionarisch. Das wusste ich gar nicht. Ich habe dich ja mehr so als mit Dekonstruierenden so erlebt durch deine Podcasts. Und manchmal ging es mir beim Lesen so, ich habe das vor allem im Zug gelesen und ich habe dann, weil ich leicht ablenkbar bin, so eine Konzentrationsmusik dazu gehört, die auch vielleicht ein bisschen sentimental war. Und dann hat mich das einerseits auch sehr berührt und gleichzeitig dachte ich, ja, aber ist das nicht so schön, um wahr zu sein? Aber schlussendlich bin ich auch etwas pragmatischer geworden, theologisch, und denke, das Wichtige ist, dass es dient und nützt und zu etwas Gutem bewegt. Hm. Insofern, ich finde es super, dass du es geschrieben hast und du hast nochmal sehr gut geworben für die Prozesstheologie gerade. Und ja, danke schön. Danke, dass du mich eingeladen hast und ich lasse dich jetzt wieder ans Steuer.
Vielen Dank, dass du nochmal in den Podcast gekommen bist und mir dadurch die Möglichkeit gegeben hast, da nochmal die zentralen Ideen zu machen. Ich finde es ganz, ganz toll, wie du das machst. Und mir hat's super gefallen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und
ja, freut mich.
Bin gespannt auf den Austausch, der da noch so folgt. Und genau. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Gut, dann wünsche ich den Zuhörenden noch, was auch immer ihr habt, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, wie auch immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.